Das Wort zur Predigt finden wir im 2. Timotheusbrief, im 2. Kapitel, ab Vers 7, lese ich. 2. Timotheus 2, ab Vers 7. Bedenke, was ich sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids nach meinem Evangelium, indem ich Leid ertrage bis zu Fesseln wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Rettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Das Wort ist gewiss, denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen. Wenn wir verleugnen, wird er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Soweit das Wort. Wir wollen gemeinsam beten und ich darf Sie bitten, dass Sie sich dazu zu erheben, wer kann. Hab herzlich Dank, du treuer Gott und Vater, dass wir in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus jetzt vor dich treten dürfen, dich loben und preisen dürfen, weil du uns heute Abend hier wieder Gelegenheit gibst, uns unter deinem Wort zu versammeln. Ja, wir haben es gehört, wie es um dein Wort bestellt ist, dass dein Wort gewiss ist, dass du treu bist und wenn wir ausharren, dürfen wir auch mitherrschen. Das sind Aussichten, die wir mit menschlichen Maßstäben nicht realisieren können, sondern es im Glauben nehmen dürfen, so wie du es in deinem Wort bezeugst. Und so mach du uns jetzt stille und aufnahmefähig für eben dieses dein Wort, damit wir es mit dem Herzen hören und glauben können, dass es nicht nur an uns vorbeirauscht, sondern zur Quelle und Kraft und der Weisheit wird, die du uns schenken willst. Wir wollen dich bitten, dass du unseren Bruder Daniel Muhl ausrüstest, es uns so zu sagen, dass dir die Ehre wird darin, dass du uns segnen kannst. Schenk dir ihm körperliche Kräfte auch dazu, es uns so zu sagen, dass wir uns darüber freuen können und dich loben und preisen, auch an diesem Abend und darüber hinaus. Du weißt um all die Dinge, die uns heute beschäftigt haben, lass sie hinten anstehen. Bring uns zur Ruhe, damit wir nur dich sehen. Du weißt um die Geschwister, die heute Abend nicht in unserer Mitte sein können. Du kennst ihre Gründe im Einzelnen. Wir befehlen sie dir an und bitten dich, dass du sie auch dort segnest, wo sie sich aufhalten. Du weißt um dein Volk Israel, in welcher Bedrängnis es wieder zurzeit steht. Du weißt um den Unfrieden im Gazastreifen und dieses Hickhack und die gegenseitigen Beschuldigungen. Ja, Herr, menschlich gesprochen, ist das aussichtslos alles. Aber wir dürfen dir vertrauen, weil wir wissen, dass du mit deinem Volk zu deinem Ziel kommst und dazu schon Menschen bereit machst aus deinem Volk, die dich, den Messias, Herr Jesus Christus, kennengelernt haben und bezeugen. Ja, Herr, hab Dank, dass es Hoffnung gibt für dein Volk. Auch darüber wollen wir dich loben und preisen. So geh mit uns jetzt in diesen Abend. Erquicke uns durch dein Wort. Sei du bei uns und segne uns. Hab Dank dafür. Amen.
Ihr von Gott geliebten Geschwister, wir haben es gehört, Gott ist treu. Und weil Gott treu ist, dürfen wir getrost in die Zukunft schauen. Aber ich möchte einmal die Frage stellen, sind wir in allen Bereichen unseres Lebens davon überzeugt, dass unser Gott treu ist, dass er ganz treu zu uns steht Oder kommen da manchmal irgendwelche Zweifel hoch? Ich denke, unsere Gefühle können uns vielleicht da und dort einmal etwas anderes einflüstern, aber wir haben es schwarz auf weiß. Unser Wort Gottes bezeugt uns ganz eindeutig und unmissverständlich, unser Gott ist absolut treu. Auch dann, wenn es nach außen hin vielleicht zuerst einmal ganz anders wirkt oder ganz anders aussieht. Die drei kommenden Dienste, die ich hier halten darf, basieren alle auf einem Wort aus Hebräer 10, Vers 23. Hier lesen wir Folgendes. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung oder der Erwartung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Seine Treue ist die Grundlage, damit alle Verheißungen, die er ausgesprochen hat, in Erfüllung gehen. Und weil diese Verheißungen alle in Erfüllung gehen, haben wir eine wunderbare Hoffnung und Erwartung. Wir haben eine Erwartung, die alles andere bei weitem übertrifft. Und heute Abend soll es um diese Treue Gottes gehen, die die Grundlage darstellt, damit wir festhalten können. Weil er treu ist, dürfen wir festhalten. Die Treue ist eine Eigenschaft, die von nahezu allen geschätzt wird. Fast jeder Mensch erwartet Treue. Dabei spielt es nicht einmal so eine wesentliche Rolle, ob ein Mensch rücksichtsvoll oder sehr zuvorkommend ist. Selbst ein Mafiaboss wünscht sich von seinen Kollegen Treue und Zuverlässigkeit. Auch ein Adolf Hitler wünschte sich von den anderen uneingeschränkte Treue. Dass er sich selbst aber absolut treulos verhielt, war für ihn nicht von Bedeutung. Hier zeigt sich wieder einmal mehr, dass die Definition von Gut und Böse in vielen Bereichen gar nicht so schwer ist. Selbst ohne irgendein Gesetz kann der Mensch relativ einfach herausfinden, was gut und böse ist. Hören wir dazu die Aussage unseres Herrn Jesus aus Matthäus 7, Vers 12. Hier definiert Jesus etwas ganz Einfaches und er sagt gleichzeitig, diese einfache Begebenheit ist die Grundlage für das Gesetz und die Propheten. Matthäus 7, Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Wenn ich von den anderen Treue erwarte, weil treue Menschen in meiner Umgebung meine Lebensqualität ganz beachtlich steigern, dann habe ich die Treue bereits als gut eingestuft und die Treulosigkeit als böse definiert. Wir schätzen ja die Treue außerordentlich. Wenn ein Chef treue Mitarbeiter hat, dann ist das für ihn etwas ganz Einmaliges, weil er weiß, ich kann mich auf meine Mitarbeiter verlassen, die betrügen mich nicht, die hintergehen mich nicht, sondern die stehen treu zu der Sache. Das ist für einen Chef wunderbar. Er kann nämlich dann sämtliche Kontrollen innerhalb seiner Firma kann er fallen lassen. Ich rede jetzt von einer kleineren Firma, in einer größeren Firma ist das praktisch nicht möglich, weil da meistens auch Leute dabei sind, die nicht unbedingt treu sind. Aber es kann durchaus sein, dass in einer kleinen Firma, wo vielleicht 3, 4, 5 Mitarbeiter sind, der Chef davon überzeugt ist, ich habe es mit absolut treuen Leuten zu tun. Und das ist dann etwas ganz Wunderbares. Oder wenn wir treue Freunde haben, Menschen haben, die bedingungslos zu uns stehen, die uns zur Seite stehen, gerade dann, wenn es uns schlecht geht, dann wissen wir das zu schätzen. Dann merken wir, wie kostbar Treue eigentlich ist. Eigentlich wäre ja die Sache ganz einfach. Aber der Widersacher Gottes hat es fertiggebracht, uns Menschen so zu verblenden, dass wir unsere eigene Treulosigkeit in vielen Fällen gar nicht mehr als böse empfinden. In Römer 1, 21 lesen wir einen Grund dafür, warum wir manchmal die Treulosigkeit nicht mehr schlimm empfinden. 1, 21, weil sie Gott kannten, aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgeben, sind sie zu Narren geworden. Ihr Herz wurde verfinstert. Treulosigkeit beginnt durch Untreue in ganz kleinen Dingen. Dazu möchte ich Lukas 10, Vers 16 lesen. Das ist etwas Wichtiges, dass wir das erkennen dürfen. Da sagt uns Jesus in Kapitel 10, Vers 16, wer euch hört, hört mich. Nein, das habe ich falsch aufgeschrieben. Diese Stelle habe ich falsch aufgeschrieben. Es geht auf jeden Fall um diese Stelle, wo es heißt, wer im Kleinen treu ist, ist auch im Großen treu, und wer im Kleinen untreu ist, wird auch im Großen untreu sein. Mit anderen Worten, wenn wir uns daran gewöhnt haben, in Kleinigkeiten nicht treu zu sein, dann ist die Gefahr ganz groß, dass wir auch in den großen Sachen untreu werden. Und hier stellt sich natürlich die Frage, warum es so ist, dass der natürliche Mensch von Natur aus untreu ist. Es ist ganz einfach deshalb so, weil der eigene Vorteil höhere Priorität hat als die Treue. Wir merken manchmal nicht, dass wir dem eigenen Vorteil immer die größere Priorität geben als der Treue. Und wenn wir hier eine Prioritätsverlagerung haben in die ungute Seite, dann werden wir manchmal treulos, obwohl wir eigentlich gar nicht treulos sein möchten. Ja, der eigene Vorteil versucht sogar die Treulosigkeit zu rechtfertigen. Und in diesem Augenblick ist das Böse gut und das Gute bös geworden oder als solches eingestuft worden. Weil bei uns Menschen der eigene Vorteil die höhere Priorität hat als die Treue, sind wir treulos geworden, und unsere eigene Treulosigkeit schmerzt uns nicht mehr, weil wir uns daran gewöhnt haben und dadurch auch unser Gewissen abgestumpft wurde. Ich spreche hier von natürlichen Menschen, wobei auch die Gläubigen immer wieder in der Gefahr stehen, ihren eigenen Vorteil über die Treue zu stellen. Auf diesem Hintergrund dürfen wir erkennen, dass es nur einer gibt, der treu ist, und das ist unser wunderbarer Gott und Vater in Jesus Christus. Er ist der Einzige im ganzen Universum, der die Treue immer, immer über den eigenen Vorteil gestellt hat. Jesus Christus konnte hundertprozentig auf seinen eigenen Vorteil verzichten, indem er arm, schwach und ohnmächtig wurde und am Kreuz jegliches Wohlbefinden vollständig verloren hatte. Gerade dadurch bewies er eine unerschütterliche Treue gegenüber seinem Vater und gegenüber uns Menschen. Seine Treue ist wie ein Fels in der Brandung, der jedem Ansturm standhält. Und wenn sich die ganze Welt gegen ihn verschworen hat, er bleibt trotzdem treu. Seine Treue hält bis ans Ende der Welt und bis in alle Ewigkeit. Und deshalb lesen wir in Offenbarung 19, Vers 11 auch Folgendes. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, genannt Treu und Wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Jesus Christus ist die unwandelbare Treue und die absolute Wahrheit. Auch Paulus bezeugt dies in seinem letzten Brief ganz eindrücklich. Wir haben es in der Einleitung schon gehört, ich lese es noch einmal. Das Wort ist gewiss, denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen. Wenn wir verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Es ist wichtig, wenn wir das lesen, sich selber verleugnen, oder wenn wir verleugnen, wird auch er uns verleugnen, dass wir das von zwei verschiedenen Gesichtspunkten her anschauen können. Zuerst einmal die Frage, was heißt eigentlich verleugnen? Verleugnen beinhaltet ein Verneinen einer Identität oder eines Menschen. Man sagt, wenn Petrus sagt, als er Jesus Christus verleugnet hat, sagt er, ich kenne diesen Menschen nicht. Das heißt, für mich existiert er nicht, der ist mir unbekannt. Und wenn wir uns selbst verleugnen, dann sagen wir mit anderen Worten, ich kenne mich nicht mehr nach dem alten natürlichen Menschen, sondern nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ich verleugne mein altes Wesen. Ich will nur noch auf den Christus schauen und nicht mehr auf mich selber. Das ist Selbstverleugnung. Und wenn hier steht, wenn wir verleugnen, wird auch er uns verleugnen, dann kann man das einmal von dieser positiven Seite her sehen, nämlich, dass wenn wir uns selber verleugnen, dann wird auch er unseren alten Menschen verleugnen. Positiv. Man kann es aber auch negativ sehen. Wenn ich Lukas 12, Vers 9 lese, da haben wir eine negative Verleugnung. Da sagt uns Jesus, wer mich aber vor den Menschen verleugnet haben wird, der wird vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Also wenn wir Jesus Christus verleugnen, dann verleugnet Jesus auch uns vor den Engeln. Ob er uns auch vor dem Vater verleugnet, das ist wiederum eine andere Frage. Auf jeden Fall sagt er, er wird uns vor den Engeln Gottes verleugnen. Und wenn wir jetzt diese Stelle nehmen und sie auf Petrus beziehen, dann müssen wir ja sagen, was, ist es jetzt so, dass Petrus vor den Engeln Gottes verleugnet werden wird? Nein, das wird nicht der Fall sein. Warum? Weil Petrus dies in einer großen Angst gemacht hat und weil ihm das von kurz nachdem er es gemacht hat, hat ihn das zutiefst geschmerzt. Es hat ihn gereut. Er weinte bitterlich. Es war ihm eine ganz große Not. Er wollte das nicht, aber er konnte nicht anders. Und das ist etwas anderes, wenn man das aus einer riesigen Not heraus tut, aus einer Schwachheit heraus, aber es im Herzen gar nicht will, dann ist das etwas anderes, als wenn man ganz bewusst sagt, ich habe mit diesem Jesus nichts mehr zu tun. Ja, das ist dann wieder etwas ganz anderes. Im Psalm 89 lesen wir, aber meine Güte werde ich nicht von ihm weichen lassen und nicht verleugnen meine Treue. Die Treue Gottes ist nicht von der Treue seiner Geschöpfe abhängig. Sie kann niemals aufgehoben werden. Würde Gott ein einziges Mal untreu, so hätte er sich verleugnet. Und das würde bedeuten, dass Gott nicht so wäre, wie er vorgibt zu sein. Wäre er nur einmal untreu, dann wäre er auch einmal außerhalb der Liebe. Und wir wissen von Johannes, dass Gott die Liebe ist. Die Eigenschaft der absoluten Treue ist untrennbar mit Gott verbunden. Auch im Römerbrief wird uns dies bestätigt. in Römer 3, Vers 3, eine wunderbare Stelle, die uns hier der Apostel Paulus weitergibt. Er sagt hier: Was denn, wenn einige untreu waren? Wird etwa ihre Untreue die Treue Gottes aufheben? Das sei ferne. Für Paulus ist es schlicht und ergreifend nicht möglich, dass irgendjemand die Treue Gottes aufheben kann. Ganz egal, wie untreu sein Volk ist, er bleibt treu und steht zu seinem Volk und steht zu seinen Verheißungen. Und wenn die katholische Kirche einmal behauptet hat oder immer wieder behauptet, das Volk Israel ist von Gott verworfen worden für immer und ewig und wir sind jetzt sein Volk, dann ist das eine Lüge. Gott hat Verheißungen an sein Volk gegeben und er wird zu diesen Verheißungen stehen, ganz egal, wie untreu sein Volk ist. Wer die Treue Gottes in irgendeiner Weise an Bedingungen knüpft, verzerrt das Bild Gottes. Und gerade in Sachen Untreue dürfte das Volk Israel Rekordhalter sein, denn die Treuebrüche im Alten wie auch im Neuen Testament sind beinahe nicht zu zählen. Vor diesem Hintergrund der Untreue Israels erstrahlt dafür die Treue Gottes gegenüber seinem Volk umso mehr. Obwohl es sich hier um ein untreues Volk handelt, umso mehr wird deutlich, wie treu dieser allmächtige Gott ist, der das elendeste aller Völker auserwählt hat. Selbst die größten Feinde und die größten Hasser Gottes sind nicht in der Lage, die Treue Gottes in irgendeiner Weise abzuschwächen. Seine Treue hat auch für uns persönlich eine ganz wunderbare Auswirkung. 1. Thessalonicher 5, Vers 23. 1. Thessalonicher 5, Vers 23 lesen wir: Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig, möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch beruft, er wird es auch tun. Wenn Jesus Christus kommt, werden wir vor ihm erscheinen als Untadelige, als Unbefleckte. Er hat uns dann völlig bewahrt, vollständig nach Geist, Seele und Leib. Seine Treue bewirkt das. Nun, es werden immer wieder Zweifel an der Treue Gottes kommen zum Vorschein und immer wieder gibt es Zweifler da und sagen, ist er wirklich treu? Und jetzt möchte ich ein bisschen aufzeigen, wie die Treue Gottes eben immer wieder in Frage gestellt wird. Gerade der Feind Gottes versucht das immer wieder. Dies macht er auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Er streut Zweifel in die Herzen der Menschen, indem er die Zusagen Gottes als unglaubwürdig erscheinen lässt. Die Frage, hat Gott wirklich gesagt, taucht immer wieder in neuen Formen auf und bringt die Zuhörerschaft ins Wanken. Hat Gott wirklich gesagt? Hat er das auch wirklich so gemeint? Kann man das wirklich wörtlich nehmen oder ist das nur symbolisch geistlich zu verstehen? Seit bald 2000 Jahren verspricht der Herr zu kommen, aber was ist aus seinen Versprechungen geworden? Wenn du gläubig bist, dann wirst du errettet, aber bist du wirklich auch gläubig? Wenn du richtig gläubig wärst, dann hättest du nicht solche Probleme in deinem Leben. Dir fehlt es bestimmt noch an der Geistestaufe, bei der es dir kalt und kribbelnd den Rücken herunterläuft. Du musst doch zuerst ein respektables Glaubensleben vorweisen können, bevor du behaupten kannst, gläubig zu sein. Da ist also der Feind immer wieder daran, uns Zweifel einzuflößen, die uns in uns eine Unsicherheit bewirkt. Die Unsicherheit, wird Gott wirklich treu zu mir stehen oder fehlt es noch an meiner, oder weil ich untreu bin oder zu wenig gläubig bin, deshalb könnte ich das Ziel nicht erreichen. Die Definition der Bibel ist ganz einfach. Wann dürfen wir wissen, dass wir Heiligen Geist haben? Wann dürfen wir wissen, dass wir wirklich Gott gehören? Paulus erklärt uns, dass es eben nicht darum geht, dass man irgendetwas ganz Besonderes erlebt hat, sondern es geht ganz einfach darum, dass jemand sagen kann, Herr Jesus, in 1. Korinther 12, Vers 3 heißt es, deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt, Fluch über Jesus, und niemand sagen kann, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Wenn hier Paulus uns erklärt, dass wenn ein Mensch sagt, Herr Jesus, dann macht er das im Heiligen Geist, dann haben wir zuerst einmal gewisse Zweifel und denken, also es haben schon viele das Wort Herr Jesus in den Mund genommen, aber wegen dem sind sie noch lange nicht gläubig. Herr heißt im Griechischen Kyrios und bedeutet so viel, er ist mein ganz persönlicher Herr und Gebieter, er verfügt über mein Leben, er ist mein Herr. Und dabei geht es nicht nur um ein Lippenbekenntnis, sondern dabei geht es darum, dass wir das aus tiefstem Herzen heraus sagen, wenn ich zu innerst in meinem innersten Wesen sagen kann, du bist mein Herr und Gebieter, dir gehört mein Leben. Wenn das einer sagen kann, und das kann jeder selbst für sich prüfen, wenn das einer sagen kann im Herzen, dann tut er das bereits im Heiligen Geist. Da braucht es nicht ein spezielles Gefühl oder irgendetwas Außergewöhnliches. Ein weiterer Punkt, wie Satan die Treue Gottes in Frage stellt, besteht darin, dass er falsche Erwartungen in uns hineinlegt, die dann zwangsläufig auch zu Enttäuschungen führen. Diese Enttäuschungen benutzt dann der Feind, um die Zusagen Gottes in Frage zu stellen. Ich habe mir ein Leben im Glauben anders vorgestellt. Ich dachte, ein Leben mit Jesus sei einfach nur cool. Doch jetzt hat mich Jesus enttäuscht, in Anführungszeichen. Eine solche Enttäuschung bringt man am besten dann zustande, wenn man nur von Befreiung, von Heilung, von Lösung aller Probleme spricht und gleichzeitig unpopuläre Aussagen unseres Wortes Gottes beiseite schiebt. Gerade die Worte von der Selbstverleugnung und vom Kreuz gehören bestimmt auch zu diesen unpopulären Aussagen. Wenn zum Beispiel Jesus erklärt, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Was? Ein Kreuz auf mich nehmen? Das klingt nicht gut, das klingt irgendwie nach Sterben, das klingt irgendwie so nach einer unangenehmen Angelegenheit. Und dann sagt Jesus, denn wer seine Seele retten will, wird sie verlieren. Wer aber seine Seele verliert, um meinetwillen, der wird sie retten. Oder wenn Paulus uns erklärt in Römer 8, 36, und wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet. Oder wenn Paulus erklärt, nun habe ich Wohlgefallen an Nöten, an Bedrängnissen, an Schwachheiten und so weiter, auf dass die Kraft Gottes über mir zählte, dann sind das Aussagen, die gar nicht angenehm klingen. Oder auch im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 11. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Also die Züchtigung, da haben wir es mit Züchtigung zu tun. Wenn ich manchmal sehe, wie man heute evangelisiert, dann habe ich nicht selten den Eindruck, dass man einfach nur den Glauben an Jesus schmackhaft machen will, indem man alle Vorzüge aufzählt, um so wie bei einer Werbekampagne möglichst viele für den Glauben zu gewinnen. Ich denke, alle Gläubigen möchten möglichst viele für den Glauben gewinnen, aber sollten wir nicht auch ganz klar auf die sogenannten Nebenwirkungen aufmerksam machen? Jesus hat nicht einfach gesagt, super, dass du mir nachfolgen willst, von jetzt an geht es mit dir nur noch aufwärts. Bei den Nachfolgewilligen machte er auch auf andere Umstände aufmerksam. Er erwähnte die Nebenwirkungen. In Matthäus 8, Vers 19 bis 20 kam ein Schriftgelehrter heran und sprach zu ihm, Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, ich will dir nachfolgen. Und Jesus spricht zu ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlege. Jesus musste sehr viel draußen übernachten. Er konnte zwar zwischendurch immer wieder, war er eingeladen bei Freunden und dann hatte er vielleicht ein normales Bett, aber dann gab es immer wieder Zeiten, wo er nirgends eingeladen war. Man stelle sich das einmal vor, da kommt der Schöpfer des Universums auf die Erde herab, der Sohn des lebendigen Gottes und er lebt wie ein Bettler, wie ein armer Mensch, der nicht einmal ein Obdach hat. Er hätte es doch verdient. Nein, er hat darauf freiwillig verzichtet. Ein erfolgreicher Massenevangelist würde da vielleicht sagen, aber Jesus, so etwas kannst du doch nicht machen. Mit solchen Aussagen vergraulst du uns sämtliche Interessenten am christlichen Glauben. Wir sehen also, wenn wir die Menschen einseitig über den christlichen Glauben informieren, dass die Gefahr besteht, dass wir auch falsche Erwartungen vermitteln. Und gerade die falschen Erwartungen, die viele Christen haben in der Endzeit, führen dazu oder können dazu führen, dass viele vom Glauben abfallen. Diese falschen Erwartungen haben dann Enttäuschungen zur Folge und diese Enttäuschungen lassen Zweifel an der Treue Gottes aufkommen. Letztlich bleibt natürlich nur der aus Gott gezeugte und geborene Mensch von der Treue Gottes überzeugt. Der Glaube an die Treue Gottes gerät besonders auch dann ins Wanken, wenn sich die Erfüllung der Verheißung hinzieht. Römer 4, 20 wird das deutlich, wo Paulus die Angelegenheit mit Abraham und Sarah deutlich macht, 4, Vers 20. Ich lese ab Vers 19. Und nicht schwach im Glauben sah er nicht seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, der fast 100 Jahre alt war, noch das Absterben des Mutterleibes der Sarah. Und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Der einmalige Glaube Abrahams zeichnete sich vor allem darin aus, dass er an der Verheißung Gottes nicht zweifelte, obwohl alle sichtbaren Fakten dagegen sprachen. Jahrzehntelang erfüllt Gott sein Versprechen nicht. Sarah verliert die natürliche Fähigkeit, Kinder zu gebären. Und somit ist die Wahrscheinlichkeit von Sarah, noch einen Sohn zu bekommen, praktisch auf den Nullpunkt gesunken, menschlich gesehen. Wenn sich die Verheißungen Gottes hinziehen und scheinbar nicht mehr in Erfüllung gehen, dann beginnt der natürliche Mensch an der Treue Gottes zu zweifeln. Er sagt sich, es hat sich nicht bewahrheitet, was er zugesagt hat. Es war offensichtlich eine Illusion. Es war nur ein Wunschdenken. Hier wird deutlich, dass der Glaube an die unverbrüchliche Treue Gottes bis aufs Äußerste strapaziert wird. Manchmal sprechen alle Umstände gegen diese einmalige Treue. Alle sichtbaren Fakten weisen scheinbar darauf hin, dass nicht alle Verheißungen Gottes auch zuverlässig eintreffen werden. Wenn dem aber so wäre, dann wäre Gott nicht treu. Doch Gott hat sich immer als der wahrhaft Treue erwiesen, der seine Knechte am Ende nie enttäuscht hat. Auch wenn der Glaube zwischenzeitlich ungeheuerlich gefordert wurde. Nur der Glaube Jesu Christi in uns vertraut auf alle Zusagen Gottes, auch wenn alle äußeren Umstände eindeutig dagegen sprechen. Dieser Glaube wächst von Tag zu Tag und in Abraham bewirkte dieser voll ausgewachsene Glaube eines Tages die Überzeugung, dass Gott seinen geopferten Sohn aus den Toten auferwecken kann, obwohl seine irdische Erfahrung ihm ganz klar sagte, das hat es noch nie gegeben. Seit Adams Fall ist noch keiner aus den Toten zurückgekehrt. Die ersten Totenauferstehungen, die uns in der Bibel berichtet werden, gab es bei Elia und bei Elisa. 3 Stück waren es da. Und dann gab es 3 Totenauferstehungen vor der Totenauferstehung Jesu Christi. Jesus hat 3 Menschen auferweckt vom Tode und er war dann der 7. Allerdings war er der Erstgeborene aus den Toten. Er war der, der als erster von den Toten geboren wurde und unauflösliches Leben hatte. Die anderen 6 vorher, die kamen zwar auch wieder ins Leben zurück, aber nur ins natürliche Leben und nicht ins unverwesliche Leben. Durch Glauben, Hebräer 11, Vers 17 bis 19, durch Glauben hat Abraham, als er versucht wurde, den Isaak geopfert und der, welcher die Verheißungen empfangen hatte, brachte den Eingeborenen dar, über welchen gesagt worden war, in Isaak soll dein Same genannt werden. Indem er urteilte, er überlegte sich Folgendes, dass Gott auch aus den Toten erwecken vermöge, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Also Abraham rechnete mit etwas, was er noch gar nie gesehen und gehört hat. Er hat noch nie von einer Totenauferstehung gehört von Menschen, noch nie eine Totenauferstehung erlebt, aber mit dem rechnete er. Er war überzeugt von der Treue Gottes. Gott ist treu und deshalb wird er meinen Sohn, wenn ich ihn geschlachtet habe, auferwecken. Das war sein Glaube. Und in diesem Glauben stellt er natürlich auch wunderbar den himmlischen Vater dar, der ja dann seinen Sohn wirklich geopfert hat und der dann wirklich aus den Toten auferstanden ist. Nun ist es so, dass im Hebräischen und im Griechischen das Wort Treue genau das gleiche Wort ist wie Glaube. Mit anderen Worten, Gott ist treu und in dieser Treue wendet er sich uns zu uns Menschen und wir dürfen aus Glauben heraus auf ihn schauen und durch den Glauben gerechtfertigt werden. Und das ist ein und dasselbe Wort. Die Menschen, die glauben, an ihn glauben und durch den Glauben Jesu gerechtfertigt sind. Und da ist die Treue Gottes. Und dieses Gegenspiel ist dann entscheidend dafür, dass es zu neuem Leben kommt. Es ist genau das gleiche Wort. Wir sehen hier, Abraham zweifelte nicht an der Treue Gottes. Auch wenn die Forderung Gottes, seinen Sohn zu opfern, diametral zur Verheißung Gottes stand. Abraham ließ die Verheißung Gottes trotz aller Umstände nicht los. Gerade weil er um die Treue Gottes wusste, konnte er die Erwartung der Verheißung festhalten. Wir können doch nur dann an den Verheißungen Gottes festhalten, wenn wir von der Treue Gottes absolut überzeugt sind. Wenn wir sicher sind, dass er absolut treu ist. Dieses Wissen und dieses Erkennen ist aber nur dann vorhanden, wenn wir ihn erkannt haben, wenn wir Gottes Erkenntnis haben, wenn wir wissen, wie sein Wesen ist. Und das Wissen, das muss dann auch ganz tief in unser Wesen hinabgesunken sein, bis in unser Unterbewusstsein hinein, dass unser ganzes Menschsein davon überzeugt ist, er ist treu und ich will nicht daran zweifeln. Das Wort Gottes und alle seine Verheißungen sind zuverlässiger als alles, was wir mit unseren irdischen Augen wahrnehmen. Das hat auch der Liederdichter erkannt, indem er schrieb, war übrigens einer, der auch in Berlin tätig war, eher fällt der Himmel, ehe mich täuscht dein Wort. Und Jesus sagt uns, der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Doch gerade in der Endzeit werden wir erleben, wie die Treue Gottes immer mehr in Frage gestellt wird. Das Wort Gottes wird Stück für Stück demontiert und mit wissenschaftlichen Argumenten versucht man immer mehr die Aussagen des Wortes Gottes als unhaltbar zu deklarieren. Wenn dann gewisse Aussagen der Bibel als unzutreffend eingestuft werden, dann wird man auch an den Verheißungen Gottes zweifeln. Ich bin davon überzeugt, dass je mehr wir uns der Entrückung nähern, desto mehr nimmt auch der Zweifel an der Treue Gottes und somit auch an den Verheißungen Gottes zu. Wir werden es erleben, je näher wir an die Entrückung herankommen, desto lauter werden die Stimmen kommen, die sagen, die Verheißungen Gottes, die sind unzuverlässig. Und desto mehr wird dieser Tenor auch durch die Gesellschaft gehen und durch die Gemeinden Gottes. Und dann wird Spreu vom Weizen getrennt. Ich bin fest davon überzeugt, dass unser Glaube noch einmal ganz tief erschüttert wird in der Endzeit. Und dann geht es in der letzten Phase darum, dass wir fest daran festhalten, was wir in unserem Wort Gottes haben. Auch ebenso werden wir auch eine Zunahme des Spottes erleben, wie uns das Petrus beschreibt. Indem ihr zuerst wisset, dass in den letzten Tagen, also das sind die letzten Tagen, Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Wo man die Treue Gottes sieht und wo sie vor der Hand verborgen bleibt. Je weiter sich ein Mensch von Gott entfernt, je weniger er sich mit ihm beschäftigt, mit seinem wunderbaren Wort, mit seinen Gedanken, desto mehr wird er an seinen Verheißungen zweifeln. Je mehr wir auf die Finsternis schauen, desto mehr fehlt uns der Blick auf die Treue Gottes. Es gab mal eine Geschichte, oder es hat mal einer erzählt, er habe einen Traum gehabt. In diesem Traum sah er von Weitem Jesus stehen und er hat ihn angeschaut und währenddem er Jesus anschaut, kommt Jesus immer näher und wird immer größer und realer. Und dann schaut er auf die andere Seite und dann sieht er Satan weit weg und je länger er hinschaut, desto mehr wird er immer größer und realer. Und das hat ihn erschreckt. Und dann schaut er wieder weg und sieht Jesus wieder weiter weg. Aber dann blieb sein Blick auf Jesus und dann kommt er immer näher und größer und wird immer real. In Psalm 88, Vers 10 bis 12 lesen wir, wirst du an den Toten Wunder tun, da im Totenreich unten, oder werden die Schatten aufstehen, dich preisen, Selah, heißt hinauf. Wird deine Güte erzählt werden im Grabe, im Abgrund, da unten, im Sheol, deine Treue? werden in der Finsternis bekannt werden, deine Wunder und deine Gerechtigkeit im Lande der Vergessenheit? In Jesaja 38, 18 heißt es, denn nicht der Scheol preist dich, der Todlob singt dir nicht. Die in die Grube hinabgefahren sind, in das Totenreich, harren nicht auf deine Treue. Da unten harren sie nicht auf deine Treue. Wir sehen, dass in der tiefen Finsternis das Bewusstsein der Treue Gottes fehlt. Geschöpfe, die die Finsternis und die Treulosigkeit geliebt haben, kommen durch ihre Erfahrungen immer mehr zu der persönlichen Einsicht, dass es keine wirkliche Treue gibt. Sie wollten von der Treue in Person nichts wissen und sind verzweifelt darüber, dass sie nirgends die Treue finden. Alle jedoch, die sich auf die Treue in Person eingelassen haben, erfahren die einmalige Treue Gottes. In Psalm 89, Vers 2 heißt es, denn ich sagte, auf ewig wird die Güte gebaut werden, die Himmel, in ihnen wirst du feststellen, deine Treue da oben. Und die Himmel werden deine Wunder preisen, Yahweh, und deine Treue in der Versammlung der Heiligen. Das steht dann in Vers 5. Nun, zum Schluss möchte ich noch aufzeigen, was die Treue Gottes bewirkt, was uns auch verheißen ist. Die Bibel bezeugt uns immer wieder, dass wir uns auf unseren Schöpfer absolut und in jeder Hinsicht verlassen können. Wer dies tut, wird nicht zuschanden werden. In 5. Mose 32, Vers 4 lesen wir, der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht, ein Gott der Treue und ohne Trug, gerecht und gerade ist er. Aus dem Korintherbrief wissen wir, dass der Fels, der das Volk Israel begleitet hat, der Christus war. Er steht absolut treu zu uns und seine Treue ist so groß, dass Paulus erkennen durfte und bezeugen darf. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, also alle die Dinge, die jetzt passieren und alle die Dinge, die noch in Zukunft passieren, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe. Und wie oft befindet sich unsere Seele manchmal in einem Hoch oder in einer Tiefe? Noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn. Und 1. Korinther 1, 7 bis 9, so dass ihr in keiner Gnadengabe Mangel habt, indem ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, welcher euch auch befestigen wird bis ans Ende, dass ihr untadelig seid an dem Tage unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch welchen ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Er ist treu, er macht es, er wird uns befestigen bis ans Ende der Tage. Er wird uns durchtragen. Und Paulus erklärt uns auch in 1. Korinther 10, Vers 13, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird. Seine Treue ist Garantie dafür, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so dass ihr sie ertragen könnt. Wenn wir diesen Zusagen glauben und vertrauen können, dann können wir wahrhaft zur Ruhe kommen. Ich möchte beten. Geliebter himmlischer Vater, du bist absolut treu und deine Treue ist so sicher wie sonst nichts. Und ich möchte dich von ganzem Herzen bitten, dass du dieses Wissen, diese Erkenntnis, dass du treu bist, dass du diese Erkenntnis in jedem Einzelnen hier drin befestigst, dass jedes im Herzen wissen darf, ich habe es mit einem treuen Gott zu tun, der mich durchträgt. Auch dann, wenn vieles nach außen hin dagegen spricht, er ist treu. Du bist treu und du trägst uns durch bis ans Ende. Herr, gib uns diese Gewissheit und nimm sie nie mehr von uns weg. Dafür wollen wir dich bitten und wir danken dir, dass du mit uns ans Ziel kommst, dass du das Werk, das du in uns angefangen hast, auch vollenden wirst. Einfach deshalb, weil du treu bist. Amen.
Wir sind dankbar für das Zeugnis unseres Bruders und wollen jetzt abschließen, indem wir noch einmal das blaue Liederbuch aufschlagen und das Lied unter der Nummer 1018 miteinander singen. 1018, alle drei Strophen. Seien Sie der Liebe und der Gnade Gottes anbefohlen, bis wir, so er will, uns am Sonntag hier wieder zusammenfinden. Auf Wiedersehen.